Guten Morgen. Was, machst du da noch Spinnweben weg?
Staub, ja, auf dem Bild.
Okay. Ach ja. Ja, wie ist es? Gut soweit. Also heute habe ich meinen Ingwer-Tee oder Avocado-Tee, wie du immer so schön sagst, am Start. Und man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme, aber gut. Wir haben ja kurz überlegt, ob es nicht besser wäre, das hier irgendwie in den großen Ärztetest umzubenennen oder so, weil wir da in letzter Zeit einiges zu berichten hätten. Aber ja. Und auch Ralle hat mir wieder ein schönes Meme geschickt.
Passend irgendwie zur heutigen Folge.
Opa mit AC/DC-T-Shirt, wo dann das A von AC/DC das Apotheken-A ist. Und ja, ich glaube, ich saß da gerade auch, ich hatte irgendwie mir scheinbar letzte Woche bei der Gartenarbeit was ins Auge gehauen und bin dann am Wochenende auf Anraten meiner Frau dann hier zur Uniklinik. Da war die Ambulanz, die Notfallsprechstunde und der hat sich das dann einmal angeguckt. Und da, als ich da dann gerade saß, so weißt du, da kam das dann von Ralle, habe ich so gedacht, ja danke, das brauche ich jetzt noch.
Ja, du musst, wie sagt der Radiologe, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, glaube ich, war das, ne?
Oh, ja. Das ist, genau. Aber du bist auch wieder zusammengepflegt, ja? Zähne, alles wieder?
Ja, weitestgehend. Ich habe irgendwie so ein Problem mit meiner Schulter, was noch nicht so richtig weg ist. Das sorgt mich ein bisschen, deswegen werde ich gleich mal telefonieren und mal einen Physiotherapeuten ausprobieren. Das erste Mal in meinem Leben. So.
Naja, also wir haben ja für die Patreons hatte ich ein Foto gepostet von dem Nachgespräch der Folge mit Thomas, wo wir quasi vor dem Bildschirm sitzen und die besten Rückenübungen austauschen. Da haben wir auch ein sehr schönes Foto für die Patreons gepostet und da habe ich auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja. Und genau, aber
ja. Ja, sehr schön. Ja, das ist leider noch nicht weg. Und das ist auch ein Problem gerade, weil mich das beim Spielen tatsächlich ja. Wie soll ich das sagen? Das macht sich, das schränkt mich ein bisschen ein gerade. Und das ist natürlich nicht so gut, vor allem auf der Bühne nicht. Jetzt im Unterricht mache ich keine Bewegung, wo das kritisch ist, aber natürlich auf der Bühne schon. Genau, das hoffe ich, dass mich da jetzt mal irgendwie wieder jemand einrenken kann und dass das dann irgendwie wieder von dann zieht. Genau, ja. Aber ansonsten denke ich, ist alles schön. Ich freue mich heute auf den Frühlingstag, der dann morgen. Es hat ja wieder weg mit dem Frühling, habe ich gehört, irgendwie im Wetterbericht, aber was soll's.
Ja, die letzte Woche war ja wettertechnisch nicht so richtig geil und dann habe ich gesehen, haben wir beide auch Sommerurlaub gebucht. Ne? Also was macht man, wenn das Wetter so ist, Sommerurlaub buchen.
Wo fahrt ihr hin?
Wir fahren wieder in die Toskana, wir fahren auf den Campingplatz in so ein Mobilheim und da habe ich auch echt so gedacht, also weil jetzt einfach so mit wieder so hier krank rum sich durchschleppen und so, habe ich gedacht, okay, aber es ist nicht alles schlecht, weil wir haben jetzt schon länger geguckt. Und wir waren jetzt die letzten beiden Jahre zweimal im Süden und irgendwie konnten wir uns diesmal nicht so entscheiden, weil immer so, ja, hier und da und uns, also, und dann haben wir den Campingplatz gesehen, wo wir beide gesagt haben, oh, das sieht super aus, das wäre super und den konntest du aber schon nirgendwo mehr buchen. Dann war ja schon klar, okay, der sieht halt so schick aus und ist natürlich auch ausgebucht. Und dann haben wir da ganz blauäugig mal eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, ja, hier die Kategorie und so, habt ihr da noch einen frei? Und dann kam zurück, nee, aber wir haben auf dem ganzen Campingplatz sowieso nur noch ein Ding frei in der und der Kategorie, die für uns aber auch passt und genau, da haben wir dann zugeschlagen.
Ach cool.
Noch durch Zufall so ein Video von einem anderen deutschen Touristen, der da quasi so eine Campingplatzführung gemacht hat, YouTube gesehen und konnten genau sehen, weil ich hatte erst so Angst, okay, wer weiß, wo jetzt dieser Bungalow ist, den sie noch frei haben. Ist das Toilettenhäuschen irgendwie der Nebeneingang oder so, ne? Und dann konnte man das aber tatsächlich sehen und dann haben wir gedacht, okay, super. Und dann dann haben wir noch so ein schönes Glück gehabt, weil vor zwei Jahren als wir runtergefahren sind, da hatte mir ein Bassschüler aus der Schweiz, hatte mir so ein Bed and Breakfast empfohlen. Das war total nett und lag genau in der Mitte und alles war perfekt. Und da wollte ich das jetzt wieder buchen und habe so gesehen, okay, Hauptsaison, machen wir keine Einzeltage. Ich so, ah, Mist. Und dann habe ich dem, und das ist nämlich der Typ, heißt auch Andreas und das Ding heißt Andy's Bed and Breakfast. Also habe ich mal so von Andy's Basecamp zu Andy's Bed and Breakfast eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, lieber Kollege, können wir nicht doch vielleicht eine Nacht? Das war doch so schön bei euch. Ja. Und dann hat er, ja, jetzt mach aber schnell, ich habe das freigeschaltet, geantwortet. Und das heißt, genau, also manchmal Sweet. Ist, also wenn man Menschen nett fragt irgendwie, dann hat man auch manchmal Glück.
Ja, ja, das ich weiß das. Ich weiß das. Das ist so. Aber das klingt doch total gut. Toskana habe ich mich jetzt noch nicht getraut, weil das jetzt bei uns ist es das erste Mal so, dass wir, also seit wir zu dritt sind, das erste Mal länger als 6 oder 7 Tage in den Urlaub fahren können am Stück. Genau, und wir fahren wieder in die Niederlande ans Meer. Und da bin ich erst kurz zusammengezuckt. Wir hatten ja jetzt so zweimal im Centerpark, was super war, aber eher so in der Nebensaison. Und in der Hauptsaison dachte ich echt, sorry, um es mal auf Pott zu sagen, mir fällt ein Ei aus der Hose. Ja. Also da wurden Summen aufgerufen, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich dann doch lieber nach Neuseeland fliege. Wobei ich das natürlich dann machen möchte, wenn hier Winter ist, aber das ist ein anderes Thema. Lange Rede, kurzer Sinn, aber jetzt haben wir irgendwie da so einen coolen Ferienpark an der Nordsee in der Nähe von, oder ich glaube direkt in Noordwijk. Da die Ecke auf jeden Fall.
Ja, schön.
Und das wird super, genau. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Aber ich freue mich drauf. Lotti ist auch schon ganz Feuer und Flamme, fragt natürlich jetzt bis zum Urlaub, jeden Tag. Achso, wir fahren in den Sommerferien, ne? Ostern machen wir
dieses Jahr. Ja, genau. Ah, ja. Ja, sehr schön. Ja, dann ich wollte auf jeden Fall noch einem Bassisten huldigen, der uns leider diese Woche verlassen hat. T.M. Stevens, viele, die früher auf der Musikmesse vielleicht mal unterwegs waren oder so, werden sich vielleicht an einen großen Typen mit Dreads und bunten Klamotten erinnern, der nicht Bootsy Collins ist. also T.M. Stevens mit Solo-Sachen irgendwie bekannt geworden, gerade auch in Deutschland, weil er eben auch mit seiner deutschen Band, sag ich mal, hier viel unterwegs war, aber eben auch mit James Brown gespielt, Living in America singt er zum Beispiel auch quasi mit und Joe Cocker, Tina Turner, was weiß ich, ne, und unheimlich begnadeter Bassist und genau, so auf Facebook wurde hier mir auch nahegelegt, hier mach doch mal eine Folge und so auch darüber. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kannte ihn selber nicht persönlich, wirklich. Ich habe den einmal, ich habe mit seinem Gitarristen von damals auf Facebook, hatten wir so geschrieben, ich glaube 99, 2000 habe ich den in so einem ganz kleinen Club hier in Mülheim an der Ruhr gesehen. Damals gab es den noch den Star Club, da habe ich meinen ersten eigenen Gig gespielt. Meinen ersten Gig habe ich da gespielt und da habe ich den, glaube ich, gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob der Wolf da getrommelt hat, also Wolf Simon, den wir ja hier auch hatten in Folge 63, der hat lange Zeit auch zur Band gehört. Und der Wolf hat mir vor Jahren schon erzählt, dass er die Idee hatte, den T.M. Stevens nochmal in New York zu besuchen, weil der jetzt ein paar Jahre schon sehr krank war. Aber da hat das Management schon gesagt, so, Wolf, tut uns leid, aber er wird dich gar nicht mehr erkennen. So, ne? Das ist schon ein sehr bitteres Schicksal, wenn man das halt überlegt. Und ich glaube, das war schon vor Corona am Ende. Aber egal, wollen wir dem guten T.M. Stevens vielleicht nochmal huldigen hier. Und meine Lieblingsbasslinie definitiv, und ich glaube, damit ich nicht der Einzige ist, I Should Have Laughed, ja, das ist sehr funky und unfassbare Bassarbeit, Groove wie Hölle.
Da ist es.
Ja. Yeah. Schüler von mir, der Steffen, hat mir noch ein Foto gezeigt diese Woche im Online-Unterricht hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar hat T.M. Stevens da irgendwann mit seiner Band, auch schon eine ganze Zeit her, da sah der Steffen noch ein bisschen jünger aus auf dem Foto, irgendwo in einem Jugendclub gespielt. Und ein Kumpel vom Steffen war da der Zivi zu der Zeit. Und irgendwie wollte Steffen dahin und so und hat dann irgendwann gesagt, ich schaff's doch nicht, ich muss zu den Schwiegereltern oder irgendwas. Und dann irgendwann auf dem Weg dahin klingelte halt sein Handy Und dann sagte eine englische Stimme zu ihm, er solle gefälligst seinen Hintern darüber schwingen. Es gäbe irgendwie so Musik zu hören. So, und da war Tim Stevens dran, weil die irgendwie in diesem Laden hatte der sich scheinbar mit dem Zivi unterhalten und der hatte gesagt, ja, da ist so ein Kumpel von mir, der spielt auch Bass, der wollte eigentlich kommen, aber ich glaube, der schafft das irgendwie nicht. ruf den an. Und dann hat er ihm gesagt, er soll seinen Hintern darüber schwingen und dann ist er tatsächlich hingefahren und dann gibt es halt ein Foto, wo dann beim Soundcheck, glaube ich, Tim Stevens sagt, ich habe gehört, hier spielt noch jemand Bass, komm mal hoch, wir machen was in E. Und dann hat er quasi da mitgespielt.
Voll gut.
Total schön. Und ich habe, also sagen wir mal so, er hat ja wirklich mit allem, was Rang und Namen hat, gespielt und super viel gemacht, aber man hat diese Woche da sehr, sehr viele, sehr herzliche Stories gehört. Ich glaube, das war jemand, der nie die Bodenhaftung verloren hat. Und großer Verlust für die Basswelt auf jeden Fall, aber danke für die Inspiration und die Basslines, sag ich mal. Und damit können wir mit ihm quasi auch überleiten ins Thema der heutigen Folge, die war ja so ein bisschen, Arbeitstitel war Bock auf Rock, können wir glaube ich aber so ein bisschen lassen. Und zwar haben wir ja mal irgendwann, was war das denn? Das war Folge 52, da gab es den Hörerwunsch, dass wir mal so Stilistiken analysieren sollen. Und da haben wir bei Folge 52 mit Let's Talk About Funk, Baby, angefangen. Und das werden wir dann heute mit Rock fortsetzen. Und das, was Tim Stevens mit seiner eigenen Band, mit den Shaka Zulus, wo der Wolf auch getrommelt hat, gemacht hat, wurde von vielen eben auch als Heavy Metal Funk beschrieben. Und also er hat halt gesungen, gespielt, hat er teilweise immer Bands mal gehabt mit zwei Bassisten quasi, wo er sich dann mehr auf Singen und verrückte Basssachen konzentriert hat, glaube ich, und dann noch einen zweiten Bassisten dabei hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe, ich verwechsel da jetzt nichts. Und er hat am Ende doch noch Gitarre gespielt in den Bands oder so. Aber auf jeden Fall habe ich hier von der Shaka Zulu eine Platte, die doch, glaube ich, auch viele kennen, die der Wolf auch getrommelt hat. Habe ich mal den Opener-Track, der da so ein bisschen auch die Richtung vorgibt und, glaube ich, auch den Weg bereitet in eine Folge Bock auf Rock und No Good Without the Bad.
Okay, los geht's. Yeah. Ja, voll gut. Genau, also Wolf spielt da?
Ja.
Okay, alles klar. Ich gehe hier gerade mal unsere Liste durch der Hörbeispiele. Wir haben jede Menge vorbereitet. Mal gucken, ob wir das unterkriegen.
Ja.
Wahrscheinlich dann sozusagen der einzige Act mit deutscher Beteiligung.
Okay.
Würde ich jetzt mal hier so grob sagen. Genau. Ich hatte auch extra so eine schöne Transition vorbereitet. Genau, aber ich wollte jetzt deine herzliche Überleitung hier nicht crushen, aber ich werde es sicherlich gleich später nochmal irgendwo unterbringen können. Genau. Ja, willst du zu dem Track direkt was sagen oder wollen wir jetzt quasi...
Ich glaube, ich würde den mal für sich stehen lassen.
Okay,
ne? Also wer einfach als Hommage, ne?
Okay,
wenn man die Stimme hört, dann hört man vielleicht irgendwo im Hintergrund auch Living in America
genau.
In seinem Kopf und es war, man hat ja schon gemerkt, irgendwie so, ich sag mal, ein schwerer Groove irgendwie.
Ich hatte
dann diese
Dibber,
diese Unisono-Vibes, ne? Und dann diese, aber dann trotzdem diese Slaps und Pops, die du da drin hörst vom Bass, es ist halt schon so ein bisschen Crossover-mäßig auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Okay, ja, cool. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Cut und gehen so richtig in die Folge rein. Verstehe ich das richtig?
Ja, würde ich tun. Genau.
Okay, ja dann.
Dann genau, darfst du einfach mal kurz definieren, was Rock eigentlich ist.
Ja, sag ich dir, das da. So, aber der.
Sehr gut. Are you ready? Ja. War das Dave Grohl?
Ja, natürlich, klar.
Ah ja, okay. Wir haben ja natürlich auch schon zum Beispiel hier Episode 45 Foo Fighters How to Rock'n'Roll. Da kann man weitermachen, wenn einem die Folge heute gefällt.
Nach der Folge brauche ich heute auf jeden Fall eine Kur. Aber ja, was ist Rock? Also, ich glaube, wir sollten kurz einen Disclaimer hier raushauen. Nicht, dass wir hier wieder irgendwelche Todesdrohungen und komische Briefe erhalten.
Schon wieder.
Schon wieder, genau. Nee, Spaß beiseite. Also das wird jetzt hier keine historische Abhandlung, wer quasi zuerst die John Bonham-Triole gespielt hat und so weiter und so fort. Und es ist unmöglich, wirklich unmöglich, innerhalb von einer Folge auch nur ansatzweise die Bandbreite einer generell einer musikalischen Stilistik. Und ich würde sagen, Rock ist schon eine der sehr breiten Stilistiken, wenn man sagt, dass wir jetzt mal im Grunde genommen die Metal-Genres eigentlich darunter mit subsumieren. Also da wirst du ja eigentlich nie fertig. Und bitte versteht das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, als einen Kompromiss, als eine Hommage an Stücke, die uns bewegt haben, uns vielleicht auch nach wie vor bewegen und so ein bisschen unter dem, ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen unter dem Aspekt, versuch doch mal einem Alien zu erklären, was wir eigentlich unter Rockmusik verstehen. Ja. So, ne?
Finde ich gut. Und dann muss man es, glaube ich, auch historisch total einordnen, weil ich habe mal ein bisschen so gegoogelt und so besten 10 Rockbasslinien aller Zeiten, was man da so findet. Und dann war da irgendwie in den Top 10 dreimal Beatles dabei. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt an Rock denke, dann denke ich nicht zuerst an Beatles. Nee, so, ne? Aber man muss das natürlich im Kontext der Zeit sehen, dass das teilweise auch irgendwann mal so, sagen wir mal, die aufgeschlossene, irgendwie gutbürgerliche Mittelschichtfamilie, die hat noch den Schritt hin zu Abbey Road machen können, aber nicht mehr zu Led Zeppelin 1. Mhm. So, ne? Das war dann schon zu rebellisch. So. Das ging dann nicht mehr. So, ne?
Absolut.
Und was dann früher mal auch teilweise unter Heavy Metal lief, hörst du halt heute auf WDR 4. Das ist halt so. Ne?
Ich glaube, Bon Jovi zählte mal zu Hairspray Metal, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also das heißt, da gibt es natürlich irgendwie von bis. Ne? Und ich habe dann auch mal ins Regal gegriffen. Ich habe so einige Bücher hier was vom Collective in New York, wo irgendwie, da gibt es halt das Drummers Collective und das Bass Collective. Ja, ja. Und da ist dann so Contemporary Rock Styles for Bass. Und da ist auch alles drin, irgendwie von Country bis irgendwas. Ne? Aber auch eben ganz viel, wo ich jetzt gar nicht so im engeren Sinne an Rock denke. Das ist übrigens lustig, dass, warte, ich zeig dir das. Das Foto des Autors hier aus diesem New Yorker Buch, wirst du nie erraten, wo das geschossen wurde, dieses Foto.
Kein Plan, aber es sieht ein bisschen aus wie John Lennon, weil es so gerade pixelig ist, aber hau raus.
Auf meinem Balkon.
Ach so, okay.
Als der Gary mal in Deutschland war, war der bei mir und ich hatte einen Fotografen um die Ecke irgendwie und haben wir irgendwie Fotos gemacht und dann kam irgendwann eine E-Mail aus New York und da sagte der Gary, hör mal hier, dieses Buch wollte ich veröffentlichen, kann ich da eins von den Fotos nehmen, die wir bei dir gemacht haben?
Ja, voll gut.
Da habe ich gesagt, ja klar, wenn du den Fotografen nennst, gerne und ich krieg ein Buch und so haben wir es dann gemacht.
Ja, cool. Cool. Pass auf, ich erkläre jetzt mal einmal einem Alien so auf sehr kurze Art und Weise, wie Rockmusik funktioniert. Ich finde, ich habe das perfekteste Beispiel dafür herausgesucht. Und ich glaube, es ist der einzige Interpret, der heute zweimal hier vertreten ist.
Okay.
Und ich habe auch zu dem Song gleich noch eine schöne Anekdote. Here it comes. Das ist ein ganz okayer Start, um mal zu sagen, so könnte es funktionieren. Und genau, also AC/DC, Back in Black, Titelsong des gleichnamigen Albums. Sicherlich eins, wenn du jetzt bei Google eingibst, Top 10 Rock Alben of All Time, ist das sicherlich da gelistet. Würde mich sehr überraschen, wenn nicht. Und die Anekdote zu diesem Song für mich ist ehrlich gesagt, könnt ihr dann nochmal sehr ausführlich nachhören, da weiß ich nicht mehr die Vollnummer, es war ganz am Anfang unseres Podcasts, ne? Hier Taylor Hawkins Tribute Konzert, wo quasi die Stimmung etwas kippte. Und zwar in eine, ich will gar nicht sagen jetzt positiv oder negativ, aber sie veränderte sich. Es war ja am Anfang so eine Art Festival. Ich habe da ja im Grunde genommen alles gesehen, was Rockmusik ist, so.
Ja.
Aber es war immer so wie der Festival-Nachmittag. Alle sind gut drauf, sind am, ne, also war ja ein trauriger Anlass und so, aber alle sind so erwartungsfroh und gucken mal, was passiert. So, genau. Und sind aber eigentlich, ganz viele sind natürlich für den Headliner da, wobei wir noch gar nicht wussten zu dem Zeitpunkt, ob es diesen Headliner-Spot gibt. Und dann gibt es so einen Moment, das war, glaube ich, als Violet Grohl das erste Mal dann so richtig gesungen hat, da ging es so ein bisschen hoch und dann der Drum-Nerd in mir hat natürlich sofort gesehen, was passiert, wird das Schlagzeug von Lars Ulrich, von Metallica, quasi nach vorne geschubst. Und auf einmal sehen wir da eine, ja, wie soll man das denn sagen, eine Personalunion aus AC/DC, Metallica, den Foo Fighters und Led Zeppelin. Das war also quasi die Besetzung. Und der erste Song war Back in Black und ich dachte, das Wembley-Stadion bricht einfach zusammen. Ja. Also das war so so emotional und auch so vom Druck auf einmal so, als, keine Ahnung, als wäre der Soundtechniker ausgerutscht und einmal mit dem Ellbogen so am Masterfader entlang geschrappt irgendwie. Also das war auf jeden Fall so bumm. Lars Ulrich brauchte nach diesem Song tatsächlich auch direkt eine neue Snare. Also der hat zwei Songs gespielt und der wirklich beim letzten Abschlag irgendwie, also fettes Rock'n'Roll-Ende, Meute tobt und beim letzten Kamera war auch hin und siehst einfach, wie er das Fell durchhaut. Ey, ein Song, es ist unfassbar. Ein Song und neues Snare. War die einzige Verzögerung in dieser 6,5-Stunden-Show. Also das Einzige, was quasi daneben gegangen ist, Lars Ulrich braucht eine neue Snare, ist durch.
Ja.
War schon stark. Und ich finde, das ist doch ein solides Intro.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Mein erstes Hörbeispiel gleich, da sind wir auch bei AC/DC. Also wenn ich einem Alien erklären müsste, was ist Rockmusik, dann so ein Stadion mit Menschen, die kleine leuchtende rote Hörnchen aufhaben und im Takt hüpfen irgendwie, wenn es abgeht. So, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, so um einem Alien zu erklären, was Rockmusik ist. Und genau, ich habe einfach mal blöd, wie ich bin, wieder ChatGPT gefragt, was ist eigentlich eine gute Rockbasslinie? Und ChatGPT hat gesagt, verleiht einem Song eine solide rhythmische Basis, füllt einen Klangraum aus, also schön die tiefen Frequenzen meistens natürlich, verleiht dem Song Tiefe und Fülle, sorgt für die Verbindung zwischen Rhythmus und Melodie. Ich glaube, das hat Rock nicht allein, das haben so gut wie alle Stilistiken, ne? Er trägt zur Dynamik und Energie des Songs bei, definitiv, und kann natürlich aber dem Song mit einem eigenen melodischen Element auch eine zusätzliche Dimension verleihen, etc. pp. Bla bla. Aber was für mich dann doch, also wenn ich jetzt sagen müsste, hier, ich soll Rock spielen, was soll ich spielen, dann würde ich immer sagen, okay, spiel einfach solide Rock-Achtel geradeaus.
Ich habe gerade eine Nahtoderfahrung hier. Du bist live dabei. Ich lese gerade durch deine ChatGPT Sachen und ich möchte gleich bitte den letzten Punkt einmal vorlesen und diskutieren, aber erzähl mal weiter.
Das Geschichtliche unten drunter, das habe ich mir nicht mehr so genau angeguckt.
Der letzte Satz ist ein Hammer, wo du denkst, jupp, und hä? Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu.
Okay, ja, ist so. Und die wichtigsten Vertreter sind und Britney Spears.
Nein. Ja, fast.
Okay, ich bin gespannt. Aber also wie gesagt, wenn ich jetzt auch wieder jemandem, wenn ich nur eine Möglichkeit hätte, eine kurze Idee, was irgendwie eine Rockbasslinie darstellen könnte, dann habe ich auch mal ein Beispiel rausgesucht von AC/DC. Ja, und die guten alten Rockachtel nenne ich jetzt einfach mal so. Ne? Also wir sehen, wir hören jetzt den Anfang von Thunderstruck und wir hören das Riff halt einmal ohne Bass und dann natürlich, ihr kennt alle dieses T-Shirt, Glück ist, wenn der Bass einsetzt.
Auf jeden Fall, und das empfinde ich jedes Mal, wenn ich den Song auch spiele, wenn der Bass reinkommt, ist einfach Freude. Fühle ich. Fühle ich sehr.
Ja.
Ja, das ist, ich habe dann auch jetzt stilistisch überhaupt nicht passend gerade, aber es gibt so einen Moment von der Peter Fox Live CD, DVD, alles neu, also einer von den Ultra-Hits. Das ist am Anfang auch dieses Streichorchester und wenn da der Bass reinkommt, ne, boah, da drehe ich jedes Mal durch auch. Boah! Ja, vor allem, weil das harmonisch dann irgendwie noch ganz anders auflöst. Also du hast erst so eine, ich sag mal, harmonische Grundvermutung und wenn der Bass reinkommt, definiert er eigentlich, was Phase ist. Spannend gemacht und einfach natürlich der Impact, mit dem der da einsetzt, irgendwie schon stark, aber klar, ja, Thunderstruck.
Und wie du immer sagst, ne, gerade vor der Bühne, Bass bewegt Luft, ne? Ja. Da ist das dann auch nochmal was Schönes, wenn dann der Bass einsetzt. Ja.
Total. Es war ganz interessant, ich habe erst heute Morgen meine Hörbeispiele rausgesucht und ich habe erst geguckt, was du da so gemacht hast und habe dann konsequent dagegen gearbeitet. Also das heißt konsequent dagegen gearbeitet, aber konsequent versucht, dann ein bisschen andere Sounds sozusagen und ein bisschen andere Farben noch reinzubringen und einfach auch so ein, zwei Interpreten hier am Start zu haben, die einfach da nicht fehlen dürfen. Weil Rockmusik, wen hätte es gewundert, lebt schon eher von der Gitarre, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich so in meinem Hirn gedacht, so, okay, also ohne AC/DC wird es nicht gehen. Und dann dachte ich so, wenn ich so in Gitarrenriffs denke und dann wirst du ja auch nie mit fertig. Aber es gibt so eine Band, wo ich immer den, also das heißt immer, aber gelegentlich mal den Eindruck habe, dass die, ja, unterm Radar kannst du jetzt gleich nicht sagen, aber so, wo ich denke, so krass, das ist nämlich irre, weil das ist also auch so rein handwerklich eine ultra gute Band gewesen. Die Rede ist hier natürlich von Van Halen. Und ja. Und dann dachte ich so, komm, da muss ein Van Halen Song muss irgendwie drin sein, weil die ja auch echt was Krasses gemacht haben. Und ich meine, gut, sollte man dann auch am Riff direkt erkennen können, bei welchem Song ich gerade schwärme. Ich liebe dieses Gitarrenriff.
Ja, das ist auch Ende der 90er nochmal verwurstet worden für so ein, als Sample irgendwie in so einem Song.
Boah, das ist glücklicherweise mir vorbeigegangen. Also das würde ich wirklich...
Hast du nicht verpasst.
Ja, das würde ich schon in Richtung Blasphemie... Confession Time. Ich bin ein riesen Van Halen-Fan. Ich habe so eine Live-CD von denen, ich würde mal schätzen, Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er, weiß ich nicht. Erstmal klingt die krass. Wie die Band spielt, das ist so tight und es ist ja stellenweise wirklich heavy Zeug, ne? Also da gibt's echt Stücke, da bricht man sich ganz schön einen ab, so, ne? Also Wahnsinn, tolle Band.
Ja, also und wie du gerade schon gesagt hast, ne, das ist ja so, du wirst dem nie gerecht werden, aber ich denke mal, ohne, wenn man jetzt mal ins letzte Jahrhundert guckt, ohne der Entwicklung der Gitarre in den E-Gitarre 30er, 40er Jahre und dann auch diesem Rebellischen, dass irgendwelche auf die Idee gekommen sind, hey, wenn ich das Ding zu laut aufdrehe, wo alle anderen sagen, pass bitte auf, dein Sound ist kaputt und ich finde das aber cool und dreh das einfach weiter auf, so, ne, das, wo du dann, ich sag mal, wenn man die frühen Rock'n'Roller nimmt, Elvis Presley, Buddy, Holly, irgendwie, ne, was weiß ich, aber natürlich davor erstmal natürlich wieder die farbigen Künstler, ne, Chuck Berry, Little Richard, was weiß ich, ne, was dann auch da war, all und dann kommen natürlich so Sachen wie Beatles und Stones, die damals schon irgendwie auch Rockmusik waren, ne, Doors, Pink Floyd, was weiß ich, und dann geht's ja immer weiter, dann kommt diese Classic Rock Era mit Zeppelin, The Who, Queen, Deep Purple, was weiß ich, ne, danach Black Sabbath und also es geht ja immer weiter und dann kommen immer diese Untersachen, dann kommt irgendwie Punk quasi wieder zurück und macht wieder so dieses diese Do-it-yourself-Attitude größer, während alle anderen sich die Haare machen. Ne? Und
auch da habe ich gleich natürlich noch ein Beispiel, wo ich dachte so, boah, ey, kannst du eigentlich nicht bringen, die Folge ohne was aus der Richtung am Start zu haben. Ne?
Genau, aber ich war ja gerade bei den typischen Rock-Achteln gewesen und ich sag mal so, dieses Durchachteln ist schon irgendwie so ein Klischee, was im Rock immer geht, aber es muss nicht wie bei Thunderstruck nur der Grundton sein, man kann auch ein bisschen melodischer spielen oder so ein Ostinato, also eine sich wiederholende Figur und ich habe tatsächlich mich getraut, mal was von Bon Jovi zu nehmen und Living on a Prayer wäre jetzt mal so ein Beispiel für melodische Achtel.
Bevor ich jetzt auf Play drücke, ich dachte auch, ja, Living on a Prayer muss irgendwie rein, also ein Song von diesem Album muss halt rein, weil es ist einfach ein verdammt gutes Album und trotzdem habe ich Schmerzen, liebe Hörer, ich habe, weil wir so viele Hörbeispiele hier haben, habe ich tatsächlich keinen Guns N' Roses Song hier drin. Und es tat mir gerade auch ein bisschen weh, aber Andi ist schuld. So, wo ist er denn
wie
überhaupt?
Immer.
Wie immer, ne? Da.
Kommt ein harter Schnitt gleich.
Yeah. Ja, also nur um das mal richtig einzusortieren, ich bin ein riesiger Richie Sambora-Fan. Das ist der Gitarrist und die eigentlich noch coolere Stimme bei Bon Jovi. Also war der Gitarrist und wird vielleicht irgendwann nochmal für ein paar Gigs der Gitarrist sein. Kein Plan, wie da gerade der Status ist. Und das Album und auch die, das weiß ich, ich bin ja mit den Namen so schlecht, aber da gibt es ein, zwei Alben, die sind einfach legendär. Aber mittlerweile ist es halt echt nicht mehr so mein Ding. Es ist schon sehr weich geworden. Und der Typ ist für mich mittlerweile auch so ein No-Go und der hat es auch ehrlich gesagt
nicht mehr drauf. Die sind auch live, haben sie es nicht mehr so drauf, ne?
Eher nicht. Ja. Ich hab, war das letztes Jahr, da habe eine Schülerin von mir war da auf einem Konzert und dann habe ich da so Videos gesehen. Ich dachte, what? Bitte? Das musst du ja doch hören. Also, und du kannst doch nicht dann irgendwie 300 Euro für ein Ticket nehmen, irgendwie, wenn du da so, sowas machst. Also, das war, also dann, wenn du Tickets verschenkst, um den Fans eine Freude zu machen, fand ich das in Ordnung. Aber jetzt ernsthaft dafür Geld zu verlangen, war, ich war wirklich richtig geschockt. Ja. Kein Plan, was da los war. Und dann habe ich ein paar andere Videos gesehen, weil ich dachte, ja, vielleicht war es der Abend, kein Plan. Ja, nee, war so ein Ongoing-Ding irgendwie. Also da ist irgendwas passiert, keine Ahnung was. Vielleicht gibt's, kann das ein Zuhörer oder Zuhörerin mal auflösen. Aber ich war wirklich geschockt. Genau, aber natürlich Album für die Ewigkeit, toller Song, diese Basslinie und dann zusammen auch wie das arbeitet mit dem mit der Gitarre mit Talkbox mit dem Schlauch.
Ja. Ich erinnere mich an meine erste Coverband, wo dann auch immer irgendwie so beim Keyboarder und dem Gitarristen so, wer nimmt heute diesen fiesen Schlauch irgendwie? Du hast den letztes Mal nicht zum Trocknen rausgetan, du bist dran.
Ich dachte mal, das wäre Strohhalm zum Bierfass, aber ist eigentlich gar nicht, ne?
Also Die, wenn man es jetzt mal wirklich beschreiben will, jetzt, also am besten lässt man natürlich die Musik für sich sprechen, das machen wir jetzt auch ganz viel, aber so, also Energie ist für mich irgendwie Rock, ne? Eine gewisse Aggressivität in Teilen auch. Klar ist immer die Quotenballade irgendwie, teilweise auch mit dabei, ne? Aber ja, eher Moll als Dur. und einfach verzerrte Gitarren dann, ne? Wenn man es wirklich auch so ein bisschen runterbrechen will und das halt dann in einer totalen Bandbreite, ne? Aber so dieses, also irgendwie eine gewisse Aggressivität, Energie, so, ne, das steckt auf jeden Fall mit drin. Und auch nicht nur immer, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen ist so ein bisschen das, was es wahrscheinlich vom Pop abhebt. Jedenfalls so klischee-mäßig erstmal.
Ja, wobei es natürlich auch in der Rockmusik, also je nachdem, woran du jetzt Friede, Freude, Eierkuchen festmachst, also ob du das jetzt quasi an der Harmonien festmachst oder am textlichen Inhalt, da gibt's natürlich im Rock auch die Range, eben, die total happy im Happy Place ist und da gibt's natürlich auch das totale Nasty-Zeug und da gibt's auch alles irgendwie dazwischen, ne? Und aber also unterschreiben würde ich auf jeden Fall tendenziell verzerrte Gitarren, Energie würde ich 20 Ausrufezeichen drunter machen. Ich finde das immer dann, das habe ich auch schon oft hier gesagt im Podcast, also ich finde es dann immer schwierig, wenn ich mir so ein Live-Konzert angucke und die Mucke eigentlich so, ja, gut kernig ist und dann aber die Akteure auf der Bühne das nicht so ausstrahlen. Ich will nicht sagen, so feierabendmäßig zocken, aber auch das gibt es natürlich und da zucke ich immer so ein bisschen, zuckt's innerlich in mir, wo ich denke so, ey krass, ey, du kannst, also so Körpersprache, Außenwahrnehmung ist nicht aligned mit, was gerade da so musikalisch passiert, so, ne? Und ich finde, das macht Rockmusik total aus. Mir fällt, wo ich hier unsere Liste durchgehe, ich sehe alles, was wir alles nicht heute dabei haben. Ja. Boah, das ist schmerzhaft, ne? Aber gut, das, was du gesagt hast, und um das mal einmal Drum-Sound-mäßig zumindest anzupieksen, weil natürlich gibt es da auch eine breite Range, aber wir reden natürlich über krachende Backbeats. Und wenn ich sage krachend, dann meine ich John Bonham krachend, da meine ich natürlich Dave Grohl krachend, dann und you name it, ne? Also das muss wirklich, ich sag mal, klischee-mäßig, natürlich muss man das ja auch immer ein bisschen auf den Raum anpassen. Liebe Schüler und Schülerinnen, falls ihr zuhört, passt ein bisschen auf mit der Lautstärke, ne? Aber wenn wir jetzt mal von der großen Bühne reden, dann muss die Snare, das muss wirklich, also das muss der Typ in der letzten Reihe, der muss zusammenzucken. Dann hat's eigentlich die richtige Energie, so, ne? Wir reden jetzt hier über Stadiongröße oder große Halle. Und also wirklich laute Drums. Und dann gibt's natürlich auch Unterschiede so in den generell in den klanglichen Abstimmungen. Also es gibt Rockbands. Da ist der Drum-Mix und auch die Spielweise eher so, dass die Becken eher leise sind. also eher nicht so harsch. Und dann gibt's auch, also ich sag nur Grunge irgendwie, Nirvana haben wir heute auch nicht dabei, ja, wo es tatsächlich angezeigt ist, wo du sagst, ey, die Hi-Hat, die muss richtig laut sein. Also ja. Metallica, ne, die Hi-Hat, die muss richtig scheppern. Und das würde man aber vielleicht, wenn wir mal, ich guck mal eben gerade hier meine Hörbeispiele rein, ich will zum Beispiel keine Shepherd-Hi-Hat in dem Track hören, den ich hier von Led Zeppelin habe. Da höre ich keine offene Hi-Hat, wo du irgendwie hinter der Schulter ausgeholt hast. Ne? Mhm. Also das ist, da gibt es schon unterschiedliche Soundästhetiken, natürlich, um das mal so ein bisschen anzupieksen. Aber klar, also große Snare im Sinne von wirklich prominent, dicke Bassdrum und die Drums sind einfach super prominent, auch im Mix. Ne? Also die sind mit dem Gesang wirklich auch, also Bassdrum und Snare sind mit dem Gesang wirklich vorne. Und beim Konzert dann auch natürlich. Ne? Und ah. Das macht's auf jeden Fall schon aus. So, ne?
Hast
und
du was zum Hören?
Ja, was hätten sie denn gerne? Ach komm, ich habe gerade Led Zeppelin gesagt, dann haben wir quasi den Ausflug in die Historie, haben wir dann quasi abgeschlossen. Oder hast du auch noch was? Ich mache erstmal Led Zeppelin.
Ja, da setze ich dann an
okay. Der Stelle.
Ja, mega. Led Zeppelin darf auch auf jeden Fall nicht fehlen. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört und jetzt fällt mir der Name der Sängerin und Gitarristin vor allen Dingen nicht ein. Auf jeden Fall hat die dann erzählt von einem Auftritt, es gibt auch immer dieses, wenn Bands für ihr Lebenswerk geehrt werden, im Kennedy Center, wo dann der amerikanische Präsident sitzt ja. Und alle. Und da gibt's halt als Led Zeppelin da sitzen so eine tierische Version von Stairway to Heaven mit einem unfassbaren Chor, groß mit dabei und so. Mhm. Und sie erzählt, wie sie da gespielt hat. Also sie hat quasi dieses ganze Intro-Ding alleine gespielt, auf der 12-seitigen Gitarre, glaube ich, da.
Kenn das Video.
Und sagte, sie hatte so kalte Finger, dass von bei der Generalprobe dann einer aus der Begleitband sie gefragt hat, ob sie nicht so tun will, als wenn sie spielt und er spielt. Also sie soll das dann faken so. Und sie so, nein, ich habe noch kalte Finger, ich kann das schon spielen, so, du brauchst mich da nicht doppeln. Und naja, auf jeden Fall siehst du halt, wie Led Zeppelin so emotional auf der Bühne sitzen, weil ja auch der Sohn von John Bonham Schlagzeug spielt, ne? Der kommt heraus, geht an die Drums, der Sohn, und spielt dann den Track mit. Und
Jason
und
ist Bonham,
wirklich,
ja, ja.
Wirklich bewegend, so, ja, ne? Ja. Und einfach auch tierische Nummer. Und ich habe, weil ich gerade die ganze Zeit von Rockachteln gesprochen habe, ich habe hier noch eine Nummer, die heißt What Is and What Should Never Be. Also auch ein Rockbass kann melodisch sein und muss auch nicht nur durchachteln. Also da sind wir auch bei Led Zeppelin noch, dann können wir die abschließen. Tomorrow. Take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. I guess the wind says, been sail away, leave the day way up high in the sky. Bist du noch am Start?
Oder ja, ich bin noch am Start. Also, ich war jetzt so. Also das ja. Ist auch so ein cooler Song. Ich mag dieses Intro total gerne.
Ja. Das ist großartig. Ich habe letztens noch eine Konzert-DVD, die mich ja so sehr gemacht hat. Da gab es ja eine sehr, sehr, sehr schöne, ja, wie sagt man das denn, Collaboration mit also Led Zeppelin und Foo Fighters. Und Taylor hat dann die Songs gesungen und Dave Grohl hat geprügelt. Boah, ist das gut. Also, das möchte ich gerne mal hier verlinken. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Symbiose. Also ja. Unter anderem Rock'n'Roll. Wahnsinn. Das, hätte ich vielleicht als Hörbeispiel hier mal.
Genau.
Ja, aber ihr merkt schon, also ich empfinde gerade wirklich hier fast schon körperliche Schmerzen, was alles nicht drin ist, aber es ist wirklich unmöglich. Es ist,
wir machen dann Teil 2 und Teil 3 irgendwann noch danach.
Und wo wir gerade die ganze Zeit über verzerrte Gitarren gesprochen haben, so ein Bass kann natürlich auch einen schönen Effekt drauf haben. Und da geht's auch los mit einem Song. Weißt du, auf welchen ich hinaus will?
Auf gar keinen Fall. Keine Ironie, ich weiß nicht, welche.
Dann haut doch mal Hysteria rein.
Ah, okay, alles klar.
Ja, auch ein ganz klein bisschen Energie mit dabei.
Ja, so ein ganz kleines bisschen. Ich denke bei verzerrten Basssound immer an das Intro von Around the World. Das drückt bei mir aber auch wirklich so alle Knöpfe. Das ist für mich so das, wahrscheinlich ist das ja gar kein Bass-Klischee, was der da spielt, aber das ist so ein bisschen so, wie wenn auf dem Standturm dieses, ist das Sing, Sing, Sing? Dieses Big Band Ding irgendwie, wenn du das am Standort spielst, ist sofort, damit sendest du so offensichtliche Signale, so. Und ich meine mir einzubilden, ich habe das mal mit meiner Tochter ausprobiert, sie muss das quasi so in dieser Form zum ersten Mal gehört haben und es sendete trotzdem das Signal bei ihr toben. Scheint wohl was Frequenzielles irgendwie zu sein oder so. Voll krass, genau. Und so ein Bass-Sound triggert bei mir natürlich, hatte gerade instinktiv das Bedürfnis irgendwie. Ich habe den Drum-Part plastisch gesehen, als ich den Bass gehört habe. Schon toll. Schon richtig gut.
Ich habe gerade gesehen, ich habe mal runtergescrollt, ich habe gerade den Bandnamen gesehen, der bei dir die Fragezeichen ausgelöst hat, gerade im Kontext mit den beiden, die da vorzulesen sind. Das lösen wir am Ende auf.
Okay. Interesting. Ja. Ich bringe mal eine ganz andere Farbe hier rein. Was hältst du davon?
Auf jeden Fall.
In Anführungsstrichen Punk, ne? Aber ist halt ein, muss hier vorkommen. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams.
Das ist eine Folge, die Patreons auf jeden Fall wieder beim Sitztanzen zugucken können.
Ja, ich kann mich da nicht gegen wehren. Das ist einfach.
Der Duracell-Hase.
Ich kann mich nicht gegen wehren. Es gibt halt einfach. Das ist halt meine Mucke so, ne? Und dann, ich habe das ja schon öfter mal gesagt. Und ich bin auch im Grunde genommen immer noch dankbar für, dass ich das immer noch emotional sozusagen so empfinden kann und das Bedürfnis habe, ja, gerade den Schreibtisch zu zerlegen oder so, ne? Ich liebe es einfach.
Also es ist, man sagt ja eh, dass die Musik, die du in der Jugend hörst, dich dann für dein ganzes Leben prägt, ne? Und ich weiß es heute noch, ich habe letzte Tage die Einladung bekommen, also das Schulgebäude meiner alten Schule wird abgerissen jetzt demnächst und das ist die nochmal Abrissparty quasi in der Schule. Und eigentlich müsste ich hinfahren, nur um nochmal das nachzuerleben, mich nochmal von einem Klassenraum, der am oberen Musikraum hinten, mich in Bewegung zu setzen, den langen Gang entlang zu gehen, dann die Treppe runter zu gehen und zum allerersten Mal, weil da war irgendwie die Oberstüfler haben irgendwas vorbereitet für irgendein Event und in den Boxen, die in der Pausenhalle standen, als ich diese Treppe runterlief, habe ich zum ersten Mal Smells Like Teen Spirit gehört. Und ich werde den Moment nie vergessen. Ich kann dir heute noch sagen, wo ich herkam, wo ich langgelaufen bin und was ich den Rest des Tages gemacht habe, nämlich vor MTV zu sitzen und zu warten, dass sie endlich dieses verdammte Video wieder spielen. Mhm. Damals war ja noch nichts mit, ich gehe mal kurz ins Internet und höre mir das dann an oder ich habe das dann direkt auf Spotify oder was weiß ich. Ne? Also das sind schon so Sachen, die einfach unfassbar prägen und diese Energie und was du da rausziehst, gerade als Jugendlicher, ne? Aber auch später natürlich noch, ist einfach mega.
Ja. Total. Es ist schon eine kleine Schande, dass der Song es hier nicht in unsere Liste geschafft hat. Ja. Aber ich meine,
vielleicht gibt es ja mal ein Album für die Ewigkeit, Folge dann.
Da wird knallhart alles raussiziert, genau.
Ja, Ich habe noch so ein Ding, wo ich denke, da sind wir gerade in der gleichen Zeit. Also es war ja so ein bisschen in Nirvana, Pearl Jam war teilweise so ein bisschen die Aufteilung, welche Leute man quasi, also oder welchem Lager man sich dazu gerechnet hat. War das mal eine Zeit lang da, als Grunge groß rauskam, ne? Da war nicht bist du Beatles oder Stones, sondern bist du Nirvana oder Pearl Jam.
Ja.
Und also für alle, die in einer Rockband spielen und jetzt überlegen, wie muss eine Rockbasslinie denen sei halt guten Gewissens gesagt, es muss gar nichts. Es ist so vielfältig stilistisch und man kann eben Sachen machen, wo jetzt auch jeder sagt, das ist vielleicht gar nicht das typische Rockding. Ne? Aber wenn wir mal uns der Hymne Alive irgendwie nähern,
oh,
und
ja.
da kommt jetzt leider nur die isolierte Bassspur, den ganzen Song, den kennt ihr aber wahrscheinlich alle und könnt euch die ja danach nochmal anhören. Aber wenn jetzt jemand sagt Rock-Basslinie, dann kommst du nicht als allererstes auf einen Fretless-Bass und irgendwelche gespielten Flageolets, sondern ne, dann denkst du halt eher eigentlich an Jaco Pastorius, aber es ist eben auch Alive. Wenn wir da mal reinhören.
Auf jeden Fall. Er hat gestern ein Schüler von mir angefangen zu spielen.
Ja, cool. Ich sehe mich quasi gerade nach der Scheunenfete irgendwie mit vielleicht einem halben Bier zu viel auf dem Fahrrad und mit der ganzen Horde diesen Song grölend auf dem Weg wieder ins Dorf nach Hause, so. großartig.
Boah, das ist auch, wir haben doch letztens noch drüber gesprochen, dieses Meme 1991, innerhalb von 4 oder 6 Wochen,
ja,
das Album, Nevermind, One von Metallica, Blood Sugar Sex Magik.
Guns N' Roses.
Guns N' Roses, genau. Du denkst dir so, was zur Hölle, ne? Was muss das? Aber es ist ja oft so, dass man so die absoluten Momente des Glücks in dem Moment gar nicht als solche oft wahrnimmt, ne? Aber so retrospektiv muss man schon sagen, früher war nicht alles besser, aber es gab schon gute Momente und sicherlich war das eine Phase 91, wo man das retrospektiv sagen könnte, musikalisch, ja, wenn man denn auf diese Musik steht. So, dann ist das schon krass, wie sich das geknudelt hat. Ne? Wahnsinn.
Ja.
Wo ich gerade bei 91 war, lese ich hier richtig? Habe ich jetzt gerade erst entdeckt? Also innerhalb dieser 6 Wochen ist ja auch ein anderes tolles Album erschienen. Hat es hier reingeschafft?
Ja, das hat es reingeschafft. Und da könnt ihr euch natürlich, also wenn wir das Gleiche meinen, wo ich von ausgehe, ja, könnt ihr euch Folge 54 anhören, Alben für die Ewigkeit, Blood, ja, Sugar Sex Magik und aber auch Episode 32, die schärfste Band der Welt,
ja,
mit natürlich die Red Hot Chili Peppers gemeint sind. Und Rock kann auch funky sein, sag ich mal. Ne? Und können wir uns mal anhören von zwei Protagonisten, ja.
Ich war so kurz davor, einen anderen Song von diesem Album zu nehmen, um den Punkt zu machen.
Wir könnten alle nehmen, aber gut.
Oh, was für ein Backbeat.
Diese Achtel so schwer, dass sie so halblang sind, oder?
Ja, bitte?
Was macht denn diese Achtel, finde ich, im Schlagzeug so, die empfinde ich so als so schwer, irgendwie so ein schöner Gegenpart zu dem
Ja, der macht die natürlich offen, ne? Also so,
ja,
halb
eben,
offen,
dass sie so ein bisschen halblang sind.
Ja, oder, ne? Und die spielt ja halt dieser Backbeat, ne? Also das ist, dieses Album ist so eine Referenz für Drums, für Sound und für Drum-Sounds und also könnt euch ja gerne mal von 1991 dann die nächsten 3-4 Jahre nach vorne hören in diesem Genrebereich. Irgendwie wollten dann alle so klingen. ich verstehe gar nicht warum. Nee, Spaß beiseite. Boah, so muss das klingen. Und mein Punkt, ich wollte eigentlich Suck My Kiss reinschmeißen, weil der so heavy ist in diesem Gitarrenriff. Und dachte ich, ah nee, komm, ey, die haben schon 2 Folgen gekriegt und kriegen irgendwann garantiert auch nochmal eine dritte. Also dachte ich, nee, muss jetzt nicht sein. Und dann kommt Andi hier mit Give It Away. Voll gut.
Ja.
Voll gut.
Ja, und ich sag mal, Rockmusik hat ja auch immer wieder so Peaks gehabt, ne, über diese ganzen Jahrzehnte. Also so ein bisschen wie mit Jazz, ne, wo seit den 50ern auch immer wieder Jazz is dead quasi verhandelt wird. Und das ist bei Rock oder die Gitarre irgendwie. Aber da hat es natürlich schon so Auf und Abs gegeben, ne? Und irgendwie Gitarrensoli weg, Gitarrensoli plötzlich wieder da, gerade Gitarrensoli wieder weg, ne? Und das ist einfach, da ist Musik natürlich immer im Wandel, aber Gott sei Dank sind wir ja heute in einer Zeit, wo eigentlich jeder seine Nische findet und wo wir ja auch auf den Katalog zurückgreifen können, da wo jetzt schon ein bisschen was drin ist seit den letzten Jahrzehnten.
Ich bin ja sozialisiert worden mit Rockmusik, aber ja auch ein Stück weit retrospektiv sozialisiert. Also im Sinne von, dass ich das Glück hatte, dass ich, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, so mit 14,5 war das ungefähr, sind die Chili Peppers und die Foo Fighters, die waren halt auf den absoluten Zenit. Das war gleichzeitig das Stadium Arcadium Album und das Album, wo ist das Echoes, Silence and weiß ich nicht mehr, das Ding mit der Bombe drauf, wo Pretender unter anderem drauf ist, so, ne? Und das waren die beiden Rockhit-Alben in dem Jahr, als ich die Stöcke wirklich in die Hand genommen habe. Und das hat mich natürlich total hingewaschen. Und deswegen bin ich trotzdem auch mit dem 90s-Rock so krass. Das war dann die Mucke meiner Jugend, weil das natürlich auch diese beiden Bands waren und natürlich noch jede Menge andere. Ich möchte gerne meine persönliche Hymne der Rockmusik mal einmal hier zum Besten geben. Ich hoffe, ihr habt beide Hände am Lenker, wenn ihr das hört. Jetzt gibt's nämlich hier einmal richtig auf die Mütze.
Oh, großartig. Da habe ich direkt irgendwie, da gab es mal eine Veranstaltung da bei uns auf dem Dorf irgendwo, ich glaube im Nachbardorf, die hieß Pogo in den Mai. Ja. Und ich erinnere mich an Rückenschmerzen und dieses Lied auf jeden Fall.
Ja, komm. Also ich glaube, das ist so, also das wäre so die ultimative Kampfansage. Jetzt schlag mich tot. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist. Ich würde sagen 90er auf jeden Fall. Und das war aber natürlich auch, also Rage Against the Machine war für mich dann, das meinte ich so gerade mit quasi retrospektiv sozialisiert, das war trotzdem sofort im Pool natürlich bei mir drin, auch wenn das...
Das ist auch in dieser Nevermind-Rutsche rausgekommen.
Ach, natürlich, klar.
Gleiche Zeit. Ja,
natürlich. Genau, aber das war dann bei mir sozusagen im, ich sag mal, im Katalog der Sozialisierung direkt mit drin und ja, kannst dir ja vorstellen, wie ein halbstarker 14,5-Jähriger am Drumset irgendwie aufblüht, wenn das auf dem Kopfhörer läuft. Ja. Danke, Mama.
Ja, aber das sind ja auch die, also das sind ja Sachen, die Kids heute immer noch abfeiern. Und wir haben ja irgendwann noch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe es letztens noch in einem Interview irgendwo auch gehört von einem, der zu diesem Rock-Zirkus, sage ich mal, gehört bei den großen Bands. Was denn? Auf jeden Fall, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, so dieses Gefühl, dass da irgendwann mal eine Mauer aufgestellt wurde. Und zumindest, um da auf den Olymp zu kommen, haben sie den Weg zugemacht. Ne? Also du hast das irgendwann, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt, so welche neue Rockband gibt's denn, die auf der ganzen Welt Stadien voll macht? Das sind eigentlich immer noch die alten Haudegen.
Ich habe weil mir klar war, dass das Thema nochmal aufkommen würde, habe ich ein Beispiel mitgebracht, um das zumindest ein Stück weit, du kannst es trotzdem nicht ganz vergleichen, aber ein Stück weit zu entkräften. Also es ist ja immer wieder, ich wehre mich ja permanent, das fand ich auch damals in der Folge mit dem Wolf so toll, dass der Wolf so ein Typ ist, der eben nicht in diesem früher war alles besser Ding abhängt, so ganz und gar nicht, sondern ein total vorwärtsgewandter Typ ist und hungrig und Sachen spannend findet und so weiter und so fort. Und es ist natürlich Quatsch zu sagen, dass keine tolle Musik mehr gemacht würde im Bereich
Rock. Das habe ich auch nicht gesagt.
Weiß ich. Aber es ist natürlich etwas, was immer wieder auch mal ein bisschen insinuiert, du weißt, was ich meine, ne? Impliziert wird so, ja, und ja, das war ja auch alles immer hochqualitativ, das ist eigentlich Quatsch. Und wenn du mich fragst nach der Band, die am ehesten sozusagen in diese Fußstapfen getreten ist, für mich gibt's da eine, aber sie hat trotzdem, die Fußstapfen sind einfach utopisch groß gewesen und das kannst du nicht ausfüllen. Aber wenn du mich fragst nach dieser Band, die interessante Rockmusik macht und große Hallen füllt, zumindest in Europa, ist das natürlich für mich Biffy Clyro und hier kommt mal ein Song.
And yours is mine. You made me laugh, I made you cry. I guess that rhymes.
Das ist für mich die Band, die das am ehesten...
Aber frag mal 10 Leute auf der Straße, so die kennen alle die Namen, über die wir gerade gesprochen haben, aber da kennen nicht alle Biffy Clyro.
Nein, natürlich, das ist so. Und das hat sich ja auch hier verändert. Das zum Beispiel, ich habe heute Morgen auch nochmal so ein bisschen geguckt irgendwie. In Europa sind die super, super groß. Ne? Also ich habe die gesehen in der Lanxess Arena, das würde ich jetzt mal als groß definieren. Ja. Witzigerweise mit Dave Grohl, überraschenderweise als Vorgruppe, weil der Drummer der Band sich beim Skaten irgendwie das Bein gebrochen hat, ist er kurzfristig eingesprungen. Das war ziemlich hilarious. Genau. Und das ist, es ist eine, erstmal ist es eine ultra krasse Band. Also die wissen wirklich, wie es geht. Absolute Empfehlung, wenn ihr Gelegenheit habt, guckt euch die mal live an. Und die sind so, es ist einfach auch, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist halt, ich meine, worüber reden wir denn? Also was sind denn so in den letzten 20 Jahren also die Big Names gewesen? AC/DC, Metallica, Chili Peppers, Foo Fighters, Green Day. Habe ich noch was vergessen? So, ich meine jetzt Stadion.
Ja, nee, das sind die ganz großen. Ne? Und so. Dann ist halt, ja.
Also mag sein, dass ich vielleicht noch einen Interpreten vergessen habe, aber selbst sowas wie zum Beispiel in der Zeit lang, als sie noch coole Musik gemacht haben, 30 Seconds to Mars, ja, aber die haben auch keine Stadionkonzerte gespielt.
Nee.
Ne? Also so dieses, dass du diesen einen Typ oder diese Band, also auch das Modell Band ist ja auch einfach, das hat ja quasi, ja, ich würde sagen, dann wahrscheinlich mit Green Day sozusagen, danach hat's aufgehört, das Konzept Band. So in Anführungsstrichen.
Ja, also, und du hast ja schon, ich habe ja hier wieder ChatGPT mal gefragt gehabt, ne? Und da ist auf jeden Fall wichtig, dass sie jetzt die Datensätze öffnen, ne? Dass das nochmal ein bisschen schlauer wird, weil hier haben wir dann ja diese ganzen Jahrzehnte immer mit ein paar coolen Beispielen, die ich auch alle so unterschreiben würde. Und dann kommt quasi für die Ist-Zeit heute im Mainstream-Rock blieben Bands wie Foo Fighters, Green Day und
Coldplay. Ey, sorry, Leute. Also ChatGPT, du hörst gerade bestimmt zu, ne? Research bitte. Also nichts gegen Coldplay. Das ist eine fantastische Band, die macht tolle Songs. Aber das hat mit Rockmusik nichts zu tun. Sorry. Also nein.
Also hat auch Energie und so, aber wäre jetzt für mich auch nicht das Ding, wo ich direkt an
Rockmusik
denke.
Also ich finde, ehrlich gesagt, unter diesem stilistischen Punkt Foo Fighters, Green Day und Coldplay in einem Satz zu sagen, ne? Also das ist...
Und Wildecker Herzboom. Genau. Also das passt nicht ganz genau. Aber ich habe noch einen einfach.
Ich muss auch noch einen abreden. Ja, also mach du zuerst.
Also Lenny Kravitz ist für mich auch noch ein Rocker, auch weil er auf seinen Platten immer alle Instrumente selbst spielt oder zumindest das eine Zeit lang gemacht hat. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Beeindruckender Typ und das ist auf jeden Fall auch noch hier eine Hymne meiner Jugend.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hätte ich fast den falschen Clip angemacht. Da ist er. Da ist ihm aber auch einer rausgerutscht, oder? Ey, was ist das für ein geiler Song? Sorry. Oder?
Ja, und wer jetzt die ganze Zeit verzweifelt überlegt, weil ja die Lyrics nicht dabei waren, Are You Gonna Go My Way, ist es natürlich. Ja. Und ikonisches Video, ne?
Ja,
also
alles.
Also all diese Songs, über die wir gesprochen haben, aber das empfindet man natürlich auch so, wenn man es mag, irgendwie, ob das jetzt Smells Like Teen Spirit ist oder das, ne? Also wir sind ja noch, also ich ja noch mit MTV so richtig groß geworden. Ich weiß noch, ich habe bei der Geburtsstunde von Viva damals vom Fernseher gesessen irgendwie und erwartungsvoll, ein zweiter Musikkanal, super.
Ich habe gerade dieses Herr der Ringe-Meme, wo Gandalf und Elrond miteinander sprechen und Elrond sagt, ich war da, Gandalf, als es geschah.
Ja, genau. und irgendwann liefen dann ja nur noch irgendwelche Beziehungsshows und weiß ich auf MTV, da war es dann leider geschehen.
Sowas. Also ich habe noch einen Song, den ich loswerden möchte, und da habe ich natürlich jetzt einen inneren Schmerz und einen inneren Kampf für mich heute Morgen ausgefochten, weil ich habe mir natürlich gedacht, ohne Foo Fighters lasse ich euch nicht gehen. Da dachte ich, was zur Hölle nehme ich denn jetzt? Und ich möchte dann auch mal ein erneutes Mal einfach meinen Hut quasi, ne, so, wie sagt man denn? Meinen Hut ziehen vor der, ja, Neubesetzung, und ich habe den Clip aus dem Proberaum, einen Song, also von wo sie da so announced
haben. Die Vorstellung oder was?
Ja, genau. Und den ersten Song, den sie gespielt haben, da habe ich was rausgenommen, und das ist auch bei der Show, die ich dann bei Rock am Ring letztes Jahr gesehen habe, das ist der Opener, und das ist auf jeden Fall auch, ich finde es cool und ich finde, es hat eine recht solide Energie. Ja, habe ich. Ich gehe jetzt gleich. Ich habe gleich noch ein Meeting, aber ich muss gleich mal kurz raus und laut Musik hören. Irgendwie. Ich habe. Boah, was ein Brett. Das war der Opener, der Song. Wow. Das kann man nicht beschreiben. In diesem Song gibt es so schöne Parts. Sie haben es ein bisschen umarrangiert, weil der Double Bass spielt und so. Und dann, oh, es ist. Ich pack den Link hier rein von dem Song. Das müsst ihr euch mal angucken. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie es sein kann, irgendwie checkt das mal. Also die Drum-Nerds unter euch, guckt euch bitte mal an. Das ist wirklich eine, also der Drum-Part und vor allem diese Entwicklung dieses Drum-Parts, da gibt's einen Jam-Part irgendwie, wo sie total ausbrechen. Das ist eine Masterclass in so geht Rock-Drumming. Technisch natürlich auch nicht ganz unversiert, muss man immer dazu sagen. Ja, genau, aber checkt das mal. Das wäre so, da ist alles drin, finde ich, was Rockmusik ausmacht. Übrigens nicht nur im Drumpart, der ganze Song ist ziemlich dynamisch und passiert viel. All My Life heißt der Song natürlich.
Ja. Genau, und wer noch mehr Foo Fighters haben will, habe ich ja schon gesagt, Folge 45, so, Hauptsache
genau. Groove. Genau. Genau, ja, voll gut. Wir müssen jetzt noch 7 weitere Folgen machen, damit ich nicht so ein schmerzhaftes Gefühl habe von krass, das haben wir nicht gemacht.
Das
haben wir nicht gemacht.
Ja, da hätte man natürlich auch noch ein bisschen weiter ausholen können von den Stones aus, was weiß ich, ne? Aber das, ist ja auch mal, also es bedeutet ja auch für jeden was anderes, und das ist auch das Coole, ne? Diese Bandbreite einfach und was ist ein Rock, ne? Und auch der Begriff, wie gesagt, ne, dass die Sachen, wenn du da die 10 besten Rockbasslinien bei YouTube eingibst, ne, dann kommst du irgendwie bei Come Together von den Beatles und sonst was aus, ne? Das ist für mich dann nicht in erster Linie Rock, auch wenn es vielleicht in der Zeit mal irgendwie rockig empfunden wurde oder so.
Ne? Du hast es vorhin so gut gesagt, ne? Also das ist ja auch eine Frage der Umstände und was quasi die Norm in Anführungsstrichen war. Und das hat sich natürlich verhärtet. Genauso auch, ich meine, stell dir mal vor, hast du jemals Game of Thrones gesehen?
Nee.
Okay. Wahrscheinlich wärst du geschockt, wenn du es gucken würdest dann. Also ich meine, so geschockt, also ich mag das total, aber es gab wirklich so 2-3 Momente, habe ich weggeguckt, weil ich es zu krass fand. So.
Okay.
Ja. Und wenn du sowas, keine Ahnung, sowas in den 90er Jahren oder so, boah, das wäre in Deutschland auf jeden Fall auf dem Index gelandet. Ganz sicher, ganz, ganz, ganz sicher. Das wäre hier nicht ausgestrahlt. Also im normalen Fernsehen sowieso nicht. Und im Pay-TV nur da, wo du 5 Passwörter eingeben musst. Das ist schon krass irgendwie. Und das ist ja mit der Musik, ist das ja auch so entstanden. Ne? Verzerrung von E-Gitarren, mehr Druck, dann andere Pedale an die Bassdrums, mehr Bums etc. Ne? Also auch die Drums sind ja kräftiger und lauter geworden und der ganze Sound und alles.
Ja, und immer wieder neu provozieren. Der eine muss der Taube dann den Kopf abbeißen und der nächste das und
genau, sowas. Ach, hatten wir auch nicht heute.
Blut. Nicht dabei, genau. Die Taube. Du wolltest das mit der Taube vormachen. Egal, nächstes Mal.
Ja, aber ich esse doch im Moment kein Fleisch. Aber gibt es das als eine Tofu-Taube? Spaß beiseite. Ihr merkt, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 5 Stunden so weitermachen und 20 weitere Folgen zum Thema Rockmusik produzieren, weil wir da nicht ganz, wir sind da, glaube ich, ganz... wie sagt man das denn? Involviert? Ist das so ein falsches Wort? Ich fühle es auf jeden Fall, das wollte ich sagen.
Motiviert auf jeden Fall auch, genau. Ja. Und aber jetzt am, was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag. Am Samstag gehen wir erstmal noch auf Reisen mit Hauptsache Grooved.
Oh ja.
Und nehmen außer Haus im Hyatt eine Folge auf. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut.
So.
Und genau, dann... Die gibt's eine Woche später.
Wir haben die Kohle, die übrig blieb von den Patrioleten, nachdem ich meine Finca auf Walle gekauft habe.
Genau, aber vielleicht reicht's für einen von uns halb vom Spritgeld, aber egal. Ich freue mich drauf, aber du merkst, Avocado-Tee ist leer, also ich würde sagen.
Ja, ich esse mir jetzt auch mal meine Tofu-Taube und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt
Hauptsache Grooved.
Alle Hörbeispiele untergekriegt?
Ich glaube schon, ja.
Ah, krass. Hätte ich nicht gedacht.